Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Letztes Mal war ich nur virtuell vorhanden. Da hat Jan meine Predigt vorgelesen. Aber jetzt bin ich tatsächlich leibhaftig hier. Das Thema heute in der Predigt lautet Perfektion oder mit Fehlern glücklich werden. Dazu gibt es einen Bibelvers, der lange Zeit völlig falsch verstanden wurde und Generationen von Christen verunsichert hat. Damit will ich heute aufräumen und ich hoffe, dass ihr diesen Gottesdienst danach etwas glücklicher verlasst, als wie ihr gekommen seid. Dieser Vers, um den es geht und der permanent missverstanden wurde, steht mitten in der Bergpredigt Jesu. Das sagt Jesus, nachdem er von der Feindesliebe gesprochen hat, in Vers 48 folgendes: Darum seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was für ein Hammersatz! Darum seid vollkommen. Wir sollen vollkommen sein? Also ich bin es jedenfalls nicht, auch nicht nach 60 Jahren Christsein. Das muss ich jetzt hier mal bekennen. Hat das Jesus wirklich gesagt? An einer Stelle steht mal der Hinweis, Jesus wusste, was im Menschen war. Niemand musste ihm das erklären. Wie kommt Jesus dazu, solch einen steilen Satz zu sagen? Er müsste doch wissen, dass wir hier auf der Erde niemals vollkommen sein werden oder höchstens vollkommen fehlerhaft. Und ehrlich gesagt, mir sind Menschen etwas unheimlich, bei denen man den Anschein hat, dass bei ihnen alles perfekt läuft. Da kriege ich fast mal eine kleine Gänsehaut. Aber nicht nur dieser Satz ist für uns heute eine Herausforderung, sondern eigentlich die ganze Botschaft Jesu. Und Nora hat es ja am Anfang gesagt, überwinde das Böse mit Gutem, das ist schon eine Herausforderung. Nur ein paar Beispiele. Liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Wer kann das schon dauernd? Vielleicht schafft man das schon ab und zu mal, aber ständig. Oder du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinem ganzen Willen und deinem ganzen Verstand. Also ich schaffe das jedenfalls nicht. Vielleicht tatsächlich ab und zu mal. Oder betet ohne Unterlass. Und wann soll ich schlafen? Und wie klappt das beim Essen? Oder wenn ich meinen Beruf ausübe? Ihr sollt meine Zeugen sein. Gilt das immer? Kann ich als Christ gar keine normalen Beziehungen zu Menschen haben? Muss ich immer als Zeuge der frohen Botschaft auftreten? Oder seid entweder brennend oder kalt, ja oder nein, hell oder dunkel. Das schaffe ich auch nicht ständig. Manchmal gelingt es, aber oft bewege ich mich in Graubereichen. Jemand sagte mal zu mir, ich hätte eigentlich lieber zur Zeit des Alten Testaments gelebt, zur Zeit von König David. Da gab es nur die 10 Gebote. Das kriegt man gerade noch hin. Einmal im Jahr am Versöhnungstag wurden einem alle Sünden vergeben. Wunderbar einfach. Das hätte mir eigentlich gereicht. Aber mit den steilen Forderungen von Jesus und den 1000 Anweisungen in den Paulusbriefen kann ich nichts anfangen. Was im Neuen Testament von uns verlangt wird, wer kann das denn überhaupt erfüllen? Da kann man doch nur scheitern oder depressiv werden. Ist dieser Satz, darum seid vollkommen, vielleicht vollkommen falsch übersetzt? Da könnte etwas dran sein, denn die ursprünglichen Worte Jesus hat er ja auf Aramäisch gesprochen, ein semitischer Dialekt. Die Evangelisten mussten seine Worte dann ins Griechische übertragen, der damaligen Weltsprache. Und unsere Bibelübersetzer wiederum mussten die griechischen Worte ins Deutsche übersetzen. Da kann schon mal der eine oder andere Lapsus passieren. Und nun die gute Nachricht, die deutschen Worte haben sich tatsächlich im Lauf der Zeit verändert. Jesus hat mit diesem Ausspruch, darum seid vollkommen, etwas ganz anderes gemeint, als wir das mit unseren heutigen Ohren verstehen. Ja, Worte können nach 500 Jahren ihre Bedeutung verlieren. Früher bedeutete das Wort grün eine Farbe. Heute bedeutet es grün auch eine Farbe, aber auch eine Partei. Das Wort vollkommen bedeutete ursprünglich, das volle Leben kommt auf uns zu. Das ist ein Bewegungswort. Heute bedeutet das Wort vollkommen im Deutschen perfekt sein, fehlerfrei sein. Man müsste aber das Wort vollkommen aus dem Griechischen ganz anders ins Deutsche übersetzen, nämlich mit zielgerichtet leben oder auf Vollendung aus sein oder das Ganze im Blick haben. Jesus hätte niemals von uns verlangt, perfekt oder fehlerfrei durchs Leben zu gehen. Er meinte mit diesem seid vollkommen, lebt auf Ziele hin, habt das Ganze im Blick. Das kann passieren mit den Worten in der Bibel, denn manche alten Worte verändern sich im Laufe der Zeit und deswegen muss es immer wieder neue Bibelübersetzungen geben. Und auch die gesamte Bergpredigt ist kein neues, verschärftes Gesetzbuch, sondern eine wunderbare Neuorientierung. Und schon sind wir wieder bei unseren drei Punkten. Punkt 1, Vollkommenheit bedeutet, das Ganze im Blick haben. Wenn man zur Zeit der Bibel ein fertiges Brot aus dem Ofen geholt hat, dann nannte man es Teleios, vollkommen, weil es ein fertiges Produkt war. Aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe wurde ein Teig geknetet, dann in den Ofen geschoben und heraus kam das fertige Produkt Brot, ein vollendetes Brot. Es war vollkommen, auch wenn es an manchen Stellen verbrannt war oder Risse hatte. Es hatte den gesamten Verarbeitungsprozess durchlaufen, es war vollständig, ganz und vollkommen, ein echtes Brot. Darum seid vollkommen heißt also, das Ganze im Blick haben, nicht auf die Fehler, die verbrannten Stellen oder die Risse starren. Werdet Leute, sagt uns Jesus mit diesem Wort, die das Ganze sehen. Was heißt denn das konkret? Wenn du mit jemandem zusammen bist, dann blicke nicht als erstes auf die Fehler, die der andere macht. Red nicht so schnell, sei nicht so ungeduldig, sei sorgfältiger bei der Arbeit, engagiere dich mehr, streng dich doch mal an, räum dein Zimmer auf. Den meisten Menschen fallen immer zuerst die Fehler auf. Sie betreten einen Raum und sehen sofort, dass das Bild schief hängt oder die Blumen verwelkt sind oder ein Fleck auf dem Teppich ist. Und auch bei Menschen fällt ihnen immer zuerst die Fehler auf, was nicht gut ist. Seid vollkommen heißt, seid darauf bedacht, das Ganze zu sehen. Es wäre doch schön, die Fehler, die einem beim anderen auffallen, mal gar nicht zu nennen. Die kennt er oder sie sowieso schon, sondern wahrzunehmen, was in den anderen an Gaben steckt. Sie herausfordern, sich vorstellen, wie der andere und was der andere gut kann oder sie im Ganzen sehen. Vollkommenheit bedeutet das Ganze im Blick haben. Das kann man auch bei einer christlichen Gemeinschaft, bei einer Gemeinde oder Kirche anwenden. Man muss nicht zuerst immer die Fehler sehen. Bei euch kommen immer weniger Leute zum Gottesdienst. Das ist ja beängstigend. Warum gibt es nicht mehr Jugendliche? Die ganze Gemeinde ist überaltert. Bei euch sehe ich für die Zukunft schwarz. Finanziell geht die Kurve nach unten. Aber man könnte auch auf das Ganze sehen. Schön, dass diese Gemeinde ein Teil des Reiches Gottes ist und immer bleiben wird. Schön, dass schon so viele gestorben sind, die aus der Ewigkeit jetzt für uns beten. Viele Leute fühlen sich bei euch wohl, weil ihr auf sie zugeht. Euer Kirchenraum ist für viele ein sicherer Ort geworden. Eure Zukunft sind vielleicht die Senioren. Vollkommenheit bedeutet, das Ganze im Blick haben. Ein Mädchen mit 16 Jahren war zur Zeit der Bibel ein vollkommener Mensch. Denn es war bei ihr alles vorhanden, was man zur Gründung einer Familie brauchte. Was machte es schon aus, wenn die Haare nicht so schön glänzten oder wenn die Beine zu dick waren und die Nase zu lang. Sie war vollkommen. Ein jüdischer Heiratsvermittler pries in Polen vor 100 Jahren ein Mädchen an, das er unter die Haube bringen musste. Das war damals so üblich. Und sagte zu dem zukünftigen Bräutigam: Ich habe hier Rebekka, sie ist ein vollkommenes Mädchen aus guter Familie. Sie ist wunderschön, sie ist intelligent, sie kann kräftig zupacken und sie ist reich. Ja, sie hat sogar eine zuverlässige Fruchtbarkeitsgarantie. Eine bessere Braut findest du nicht. Und wo ist der Haken? Fragte der misstrauische Bräutigam. Es klingt für mich alles viel zu schön. Naja, sie ist nur ein kleines bisschen schwanger, aber nur ganz wenig. Aber sie hat dadurch die hundertprozentige Fruchtbarkeitsgarantie. Hier sitzen also eine ganze Reihe vollkommener Menschen, die das Ganze im Blick haben. Und zweitens, Vollkommenheit bedeutet zielgerichtet leben. In dem biblischen Wort Vollkommenheit steckt nämlich das Wort Ziel drin, Telos. Vollkommenheit bedeutet also nicht alles richtig machen wollen, das schaffen wir ja sowieso nicht, sondern Ziele im Leben haben. Und das ist auch der Sinn der Bergpredigt mit ihren steilen Sätzen. Liebt eure Feinde und versöhne dich mit deinem Gegner. Sei aufrichtig, sage Ja oder Nein, verurteile niemanden und so weiter. Jesus hat doch nicht von uns verlangt, dass wir das morgen alles erfüllen können. Das wäre ja eine Leistungsorgie. Da würde man ja verrückt werden. Nein, das sind Ziele, an denen wir uns orientieren sollen. Und wir haben das ganze Leben lang Zeit dazu. Manchmal schaffen wir es und manchmal schaffen wir es nicht. Aber wir wissen, in welche Richtung wir gehen müssen. Man könnte das mit der Seefahrt vergleichen. Wenn ein Schiff unterwegs ist und kein Land in Sicht war, orientierte man sich an den Sternen. Es ging nicht darum, immer die Sterne zu erreichen, sondern eine richtige Richtung zu haben, eine grobe Richtung. Oder die Sätze der Bergpredigt sind wie Leuchttürme. Man muss nicht bei jedem Leuchtturm alle Stufen bis oben erklingen. Es genügt, einmal die Richtung zu wissen. Die Anweisungen der Bergpredigt sollen uns helfen, uns in Konfliktfällen für das Richtige und Heilsame zu entscheiden. Die Anweisungen Jesu oder die Aufforderungen von Paulus in den Briefen, das sind Wegweiser, wenn wir an Kreuzungen stehen und nicht weiter wissen. Das ist die Richtung. Überwinde das Gute über das Böse mit dem Guten. Das ist die Hauptrichtung. Um das alles zu erfüllen, dazu hast du in der Ewigkeit auch noch Zeit. Aber hier kannst du schon einmal anfangen. Vollkommenheit bedeutet zielgerichtet leben. Jemand ist unverschuldet in einen Autounfall verstrickt. Sein Gegner hat einen teuren Anwalt engagiert, der ihm die Schuld anhängen will. Was sollst du machen? Ebenfalls vor Gericht gehen und vielleicht in die zweite Instanz und so weiter und langsam einen tiefen Hass auf diesen Idioten wachsen lassen? Jesus schlägt eine andere Orientierung vor. Besorg dir die Adresse deines Gegners und lade ihn zum Essen ein und versuch dich mit ihm zu einigen. Das wird dir viel Ärger ersparen. Die grobe Richtung heißt immer, wenn möglich, Versöhnung statt jahrelangem Streit und Recht haben wollen. Es ist wichtig, die richtigen Ziele zu haben. Vollkommenheit bedeutet zielgerichtet leben. Hast du eigentlich noch Ziele in deinem Leben? Gibt es etwas, das du noch unbedingt erledigen willst, bevor man dich auf den Friedhof trägt? Ziele im Leben machen dich lebendig. Das muss nichts Gewaltiges sein. Vielleicht ein längst überfälliges Gespräch oder die Stadt aufsuchen, die du schon immer sehen wolltest, oder einem bestimmten Menschen endlich die Wahrheit sagen. Jesus schlägt in der Bergpredigt vor, verkrustete Beziehungen aufzubrechen durch Überraschungen. Wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, schenk ihm das passende Hemd dazu oder den passenden Schal. Das wird ihn verwirren. und beschämen und etwas in ihm verändern. Das Ziel ist immer, den anderen nicht verurteilen, sondern versuchen, ihn zu gewinnen. Du wirst beleidigt, aber anstatt zurückzuschlagen, kaufst du dem anderen Eintrittskarten für seine Lieblingsband. Statt jahrelang zu schmollen, den Beleidigten zu spielen, vergibst du dem anderen immer wieder im Stillen, bis es innerlich bei dir Klick macht. Manchmal ist das 7-mal und manchmal vielleicht 7-mal, 70-mal. Vollkommenheit bedeutet zielgerichtet leben, aber wir müssen das nicht alles morgen erfüllen. Und weil wir nicht perfekt oder fehlerfrei sein können, bleibt uns nichts anderes übrig als drittens mit Fehlern glücklich werden. Jesus hat niemals von uns verlangt, fehlerfrei durchs Leben zu gehen. Und seine Apostel waren nicht gerade die fehlerfreien Vorbilder im täglichen Leben. Paulus hat einmal dem Petrus ordentlich die Meinung gesagt, als er sich weigerte, mit den unreinen Heiden zu essen und in sein früheres Leben zurückfiel. Super, Paulus, dem hast du es ja mal richtig gezeigt. Ich hoffe, es tat dir hinterher wenigstens leid. Wir werden langfristig nicht glücklich, wenn wir den ganzen Tag versuchen, Fehler zu vermeiden. Wir werden eher verspannt und verkrampfen uns. Und in der Soziologie hat man festgestellt, wir lernen mehr durch unsere Fehler als durch unsere Erfolge. Es gibt natürlich Berufe und Situationen, da kann man es sich kaum erlauben, Fehler zu machen. Bei einer Beerdigung sollte der Redner schon den richtigen Namen sagen. Oder ein Chirurg sollte bei der Armamputation den kranken Arm abnehmen und nicht den gesunden. Aber sonst müssen wir mit unseren Fehlern leben und glücklich werden. Als ich mit 8 Jahren mit Klavierspielen anfing, habe ich die ersten 2 Jahre permanent Fehler beim Spielen gemacht. Bei jedem neuen Stück. Ich habe anfangs gedacht, es kann doch nicht sein, dass man mit der rechten Hand was anderes spielt als mit der linken. Das ist doch nicht möglich, aber es ging. Und mittlerweile macht es mir sogar Spaß. Ich mache zwar immer noch Fehler beim Klavierspiel, aber die merke nur ich. Man kann das nämlich super überspielen. Das kennt Jan auch. Man kann überhaupt kein Instrument lernen, ohne Fehler zu machen. Das Üben einer 8-jährigen Geigenschülerin hört sich am Anfang an wie das Gejaule von Katzen. Wenn man Ziele vor Augen hat und auf das Ganze blickt, wird man Fehler machen. Man kann nicht schwimmen lernen, ohne nass zu werden. Aber was für ein Glück ist es, wenn einem nach vielen fehlerhaften Versuchen etwas gelingt, was man vorher nicht geschafft hat. Als ich Anfang 20 war, Theologie studierte, musste ich irgendwann während der Studienzeit auf die Kanzel und predigen. Das gehört nun mal zum Berufsbild eines Pastors dazu. Ich war natürlich aufgeregt, viel zu schüchtern, habe viel zu schnell geredet. Und was ich gesagt habe, hat im Grunde keinen interessiert. Alle waren froh, als ich fertig war. Meine Predigten am Anfang waren viel zu theoretisch, abgehoben und langweilig und ich habe ständig Fehler gemacht. Aber im Laufe der Jahre habe ich es gelernt, hier vorne zu stehen, mit dem Ziel, aus dem Bibeltext etwas herauszuholen, mit dem ich selbst und andere etwas anfangen können. Und jetzt stehe ich hier in Bodenfelde. Und das Predigen macht sogar Freude, weil ich spüre, ich rede nicht gegen die Wand, sondern da kommt irgendwie was an. Ich bin zwar immer noch kein begnadeter Redner, der Zehntausende in eine Arena lockt, aber es macht mich glücklich, das Wort Gottes auszulegen, so gut ich es eben kann. Und ohne Fehler zu machen, hätte ich das gar nicht entwickeln können. Mit Fehlern glücklich werden. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr merkt, ich muss nicht perfekt sein. Ich bin schon vollkommen, wenn ich mit Zielen unterwegs bin und ab und zu das Ganze im Blick habe und es mir gestatte, Fehler zu machen. Das führt immer wieder zu Glücksmomenten. Denn wir sind alle unterwegs zur Vollendung, allerdings ohne Stress, denn wir haben eine Ewigkeit Zeit dafür. Amen.